Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle spüren, dass wir heute in einer sehr interessanten, aber auch in einer sehr schwierigen Zeit leben. Wir sind Bürger einer Welt, die uns fasziniert und bezaubert, und gleichzeitig leben wir in einer Welt voller Widersprüche. Auf der einen Seite erleben wir heute einen Wohlstand und Fortschritt, wie ihn die Menschheit noch nie gekannt hat. Wir verfügen über Konsumgüter, die von der ganzen Welt in unsere Supermärkte und Geschäfte gelangen. Wir haben die Möglichkeit, über Handy, Internet und E-Mail Menschen rund um den Globus zu erreichen. Wir entschlüsseln die Geheimnisse des Lebens und erforschen die Tiefen des Weltalls. Auf der anderen Seite tun sich Abgründe auf, die uns überaus nachdenklich stimmen. Wir beobachten eine millionenfache Arbeitslosigkeit. Wir erleben eine erschreckende innere Vereinsamung. Wir leiden an gescheiterten Beziehungen. Wir erschrecken über die zunehmende Zerstörung der Natur. Vor allem aber spüren wir oft eine unheimliche Leere und Sinnlosigkeit in unserem Inneren. Der moderne Mensch lebt also in einer unheimlich zerrissenen Welt. Er spürt immer mehr, dass es trotz der vielen großartigen Entwicklungen manche tiefere Fragen gibt, die nach einer Antwort verlangen. Er hat erkannt, dass die materiellen Konsumgüter und das oberflächliche Vergnügen kaum imstande sind, auf die tieferen Fragen eine Antwort zu geben. Er hat aber auch erlebt, dass die verschiedenen Angebote auf dem Supermarkt, der Esoterik und des New Age nicht das Wahre sind. Er hat auch schmerzhaft erfahren, dass er zum Gefangenen einer falschen Freiheit und zum Sklaven von verschiedenen Konsumlastern wurde. Er hat erlebt, was es bedeutet, in den Bann von falschen Ideologien und von okkulten Mächten zu geraten. Nach manchen Irrungen und Wirrungen sucht er nun nach der echten Freiheit und nach der wahren Freude, strebt er nach der gültigen Wahrheit und nach der echten Freude des Herzens. Er sucht nach einem tieferen Sinn, der seinem Leben ein dauerhaftes Glück schenkt. Er sucht nach Quellen, die ihm eine innere Kraft und ein neues seelisches Leben geben. Wir wollen nun im Rahmen der ersten Sendung dieses Kurses versuchen, auf die wichtigste Frage des Menschen einzugehen, nämlich auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Frage nach dem Sinn ist die grundlegendste aller Fragen. Wenn es uns gelingt, auf diese Frage eine Antwort zu erhalten, dann ist unser Leben voll Freude und Erfüllung. Können wir diesen Sinn aber nicht finden, dann sind wir trotz vieler äußerer Vergnügungen und Freuden oft unglücklich und innerlich leer. Wir wollten uns nun fragen, wie es möglich ist, einen Sinn in unserem Leben zu entdecken. Bei dieser Suche nach dem Sinn des Lebens wollen wir uns an einigen Grundgedanken des christlichen Philosophen Hans Pfeil, der von 1903 bis 1996 gelebt hat, orientieren. Bei unserer Suche nach dem Sinn des Lebens müssen wir zunächst drei verschiedene Arten von Sinn unterscheiden. Es gibt einen Teilsinn, einen Vollsinn und einen Letztsinn. Der Teilsinn besteht im Streben nach bestimmten Zielen, die unser Leben bereichern. Zu diesen Teilzielen gehören zum Beispiel ein gutes Essen, eine gute Flasche Wein, die Schönheit, das Geld, die Musik, die Kunst und so weiter. Die zweite Art von Sinn ist der Vollsinn. Der Vollsinn besteht in der vollen Entfaltung unseres Menschseins. Zum Vollsinn gehört das Streben nach der Entfaltung der geistigen, charakterlichen und sozialen Fähigkeiten des Menschen. Die dritte Art von Sinn ist der Letztsinn. Der Letztsinn besteht im Suchen und Streben nach dem Absoluten und Ewigen. Der Letztsinn gibt unserem Leben eine letzte Orientierung, einen letzten Halt und ein letztes Ziel. Wir wollen nun versuchen, diese verschiedenen Arten von Sinn, den Teilsinn, den Vollsinn und den Letztsinn genauer zu betrachten. Beginnen wir mit dem Teilsinn. Der Teilsinn kommt durch das Streben und die Verwirklichung von bestimmten Zielen zustande, die unser Leben bereichern können. Es gibt eine ganze Menge von Tätigkeiten, mit denen wir nach einem Teilsinn streben können. Es gibt zum Beispiel Tätigkeiten, bei denen es um die Entfaltung unseres körperlichen Wohlbefindens geht. Dazu gehören die Pflege der Gesundheit, die gesunde Ernährung, aber auch die Ausübung von verschiedenen Sportarten. Es gibt auch Tätigkeiten im Bereich der Wirtschaft, die unserem Leben einen Sinn verleihen. Wenn wir mit Maß und Ziel nach materiellen Gütern, nach einem menschenwürdigen Lebensunterhalt und nach einem maßvollen Wohlstand streben, dann macht das Sinn. Es gibt dann auch den Einsatz im Bereich der Familie und in der Gesellschaft. Wenn wir uns um unsere Frau, unseren Mann und unsere Kinder und Enkelkinder bemühen, dann ist das eine sinnvolle Aufgabe. Aber auch die Pflege einer Freundschaft mit lieben Menschen hat einen tiefen Sinn. Es gibt dann auch die Tätigkeiten im Bereich der Wissenschaft, der Technik und der Kultur, die uns einen Sinn für unser Leben schenken können. Wenn wir wissenschaftliche Kenntnisse erwerben, wenn wir technisch gut drauf sind und wenn wir uns mit Literatur, einem schönen Buch, mit Geschichte und Heimatkunde beschäftigen, können wir erleben, dass das eine tolle und sinnvolle Sache ist. Es gibt schließlich auch im Bereich der Kunst viele Dinge, die uns einen tiefen Sinn finden lassen. Wenn wir uns an einem schönen Lied und an einem prächtigen Konzert erfreuen, wenn wir uns über eine selbstgemachte schöne Tischdecke oder über ein selbstgemaltes Bild freuen, dann erleben wir dabei auch Sinn. Alle diese Tätigkeiten in den Bereichen der Gesundheit, des Sports, der Wirtschaft, der Familie, der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Kultur und der Kunst vermitteln uns einen Teilsinn, der unser Leben mit Glück und Freude und Sinn erfüllt. Alle diese Formen von Sinn sind aber noch nicht der volle Sinn unseres Lebens. Alle diese Ziele sind keine Bestätigung für unser tieferes Menschsein. So sind Gesundheit und Fitness, großartige sportliche Leistungen, materieller Wohlstand, gesellschaftlicher Einfluss, großes Wissen und geniale Kunst noch lange keine Garantie dafür, dass wir auch schon gute Menschen sind. Große Sportler können zum Beispiel egoistisch und eingebildet sein. Tüchtige Kaufleute können habgierig und geizig sein. Mächtige Politiker sind oft korrupt. Große Wissenschaftler sind manchmal ohne Herzensbildung. Geniale Künstler führen manchmal ein abstoßendes Leben. Das Erreichen von den genannten Teilzielen bedeutet also noch lange nicht, dass wir damit auch unser menschliches Vollziel erreicht haben. Die Teilziele beziehen sich oft nur auf das menschliche Haben, aber nicht auf das menschliche Sein. Es gilt aber auch festzuhalten, dass ein Mensch, der die genannten Teilziele im körperlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Bereich nicht erreicht, dennoch sein volles Menschsein erreichen kann. So kann zum Beispiel jemand gelähmt sein und trotzdem ein sehr wertvoller Mensch sein. Das Gleiche gilt auch von Menschen, die nur wenig materielle Güter besitzen, die keinen gesellschaftlichen Einfluss haben, die nur wenig Wissen aufweisen und kaum eine Ahnung von der Kunst haben. Alle diese Menschen können trotzdem eine hohe menschliche Entfaltung erreichen. Die Teilziele betreffen also nicht das eigentliche Wesen des Menschen und sind so für das volle Menschsein nicht von letzter Bedeutung. Nach diesen Überlegungen über den Teilsinn wollen wir uns nun der zweiten Sinnstufe, nämlich dem Vollsinn, zuwenden. Der Vollsinn kommt durch die volle Verwirklichung des Menschseins zustande. Das Vollziel des Menschen betrifft die volle Entfaltung im persönlichen, sozialen und kulturellen Bereich. Durch die Entfaltung aller guten Eigenschaften soll der Mensch sein inneres Glück, seine innere Erfüllung und den vollen Sinn seines Lebens finden. Der Start in Richtung volles Menschsein verlangt zunächst, dass wir uns darum bemühen, ein bewusstes Leben zu führen. Wir sollten den Tag nicht einfach vergehen lassen, ohne dass wir überhaupt merken, dass wir leben. Wir sollten vielmehr versuchen, das Leben bewusst zu leben. Das beginnt oft schon mit Kleinigkeiten. Sind wir imstande, einen guten Kaffee bewusst zu trinken, oder kippen wir ihn nur hinunter? Können wir über die Knospe einer Pflanze noch staunen, oder sind wir blind für die vielen Wunder der Natur? Sehen wir, dass neben uns ein Mensch traurig ist, oder sind wir schon so weit abgestumpft, dass wir das gar nicht mehr merken? Hören wir den stillen Hilfeschrei unseres Ehepartners, oder ist er uns schon egal? Kurz gesagt, ist uns bewusst, wie viel Gutes und Schönes, aber auch wie viel Schreckliches um uns passiert? Oder realisieren wir nicht mehr, was um uns geschieht? Zu einem bewussten Leben gehört aber auch, dass wir über unsere eigene Person und über unser persönliches Leben nachdenken. Wir fragen uns, wer wir eigentlich sind und worin unsere eigentliche Aufgabe besteht. Auf diese Weise entdecken wir vielleicht zum ersten Mal, wie viele Talente und Begabungen wir haben. Wir erkennen damit vielleicht aber auch, dass wir noch manche Schwächen und Fehler ablegen müssen, die unser Menschsein blockieren. Durch unser bewusstes Leben kommt es zu einem neuen Aufbruch zu uns selbst. Unser Leben bekommt plötzlich Farbe. Unser Menschsein gewinnt plötzlich an Profil. Wir beginnen, nach dem tieferen Sinn des Lebens zu fragen und versuchen, das Ziel und den Sinn unseres Lebens zu entdecken. Wenn wir bewusst leben, so erlangen wir damit auch ein zweites großes Geschenk, nämlich das Geschenk der inneren Freiheit. Durch unser bewusstes Leben sind wir nun imstande, unser eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir sind nun nicht mehr von innen getrieben und von außen manipuliert, sondern stehen uns selbst und der Umwelt frei und kritisch gegenüber. Wir lassen uns nicht mehr von den Trieben lenken und von der Werbung manipulieren. Wir sind nicht mehr vom Fernsehen gesteuert und von der Gesellschaft getrimmt. Wir sind vielmehr innerlich frei und bestimmen selbst über unser Leben. Gleichzeitig begreifen wir aber auch, dass Freiheit nicht Willkür bedeutet, sondern dass jede Freiheit der Orientierung an Werten bedarf. Wir versuchen deshalb, die Gesetze der menschlichen Natur zu achten und folgen der Stimme unseres Gewissens. Auf diese Weise wird unser freies Leben zu einem geordneten und gewissenhaften Leben. Wir sind dabei, uns die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Und da haben wir gehört, dass es drei Stufen des Sinns gibt. Den Teilsinn, den Vollsinn und den Letztsinn. Und bei unserer Suche nach dem Vollsinn haben wir zunächst feststellen können, dass der Vollsinn darin besteht, dass wir unser volles Menschsein entfalten. Das volle Menschsein beginnt damit, dass wir versuchen, bewusst zu leben. Und aus dem bewussten Leben ergibt sich dann die Gabe der inneren Freiheit. Ein Mensch, der bewusst lebt, kann sein Leben selbst in die Hand nehmen. Er ist imstande, den inneren Trieben zu widerstehen und sie zu lenken, aber er ist auch fähig, den äußeren Einflüssen in Freiheit gegenüberzustehen und selbst zu entscheiden, wie er der Umwelt begegnet. Zum Vollsinn braucht es dann aber noch eine weitere Voraussetzung. Zum vollen Menschsein gehört in entscheidender Weise auch die geistige Bildung. Bei der geistigen Bildung geht es nicht um Fachwissen und Gelehrsamkeit, sondern um jene Kenntnisse, die das Wesen des Menschen und das Leben betreffen. Dabei geht es um Kenntnisse, die die Freundschaft und Liebe, die die Ehe und die Familie betreffen. Es geht aber auch um Themen wie Arbeit und Freizeit, Freiheit und Normen, Glück und Frieden, Leid und Tod. Wir können in unserem Menschsein nicht wachsen, wenn wir uns nicht um eine ständige Vertiefung dieser Fragen bemühen. Diese Fragen betreffen unseren innersten Kern. Und diese Fragen, die bewegen uns, die sind es, die uns wirklich ansprechen. Und gerade auf diese Fragen bekommen wir in der heutigen Gesellschaft oft kaum klare Antworten. Man spricht von Information, man spricht von Wissen, aber Bildung ist mehr. Bildung ist jenes Wissen, das uns dazu befähigt, das Menschsein zu verstehen und es zu bewältigen. Und wenn wir bei diesen Fragen noch weitergehen, dann kommen wir schließlich zu den Urfragen des Menschen. Woher kommt der Mensch? Wohin geht der Mensch? Es geht also bei diesen Fragen um unsere Existenz. Und deswegen sind diese Fragen in der heutigen Bildung wieder neu aufzuwerfen. Ein weiterer Schritt in Richtung volles Menschsein ist dann auch das Streben nach der Herzensbildung. Es geht dabei um jenen inneren Feinsinn, der uns die Mitmenschen und die Welt mit tieferen Augen sehen lässt. Es geht um jenes innere Gespür, das uns zu Achtung, Verständnis und Liebe gegenüber unseren Mitmenschen befähigt. Wir spüren dann, wie dem anderen innerlich zumute ist. Wir sind dann imstande, ihm eine Freude zu bereiten, ihn zu ermutigen oder ihn zu trösten. Wir sind dann persönlich an seinem Wohlergehen interessiert. Der andere ist dann für uns ein persönliches Herzensanliegen. Auf diese Weise verwirklichen wir das bekannte Wort, man sieht nur mit dem Herzen gut. Die Herzensbildung eröffnet uns also den Zugang zum Herzen unserer Mitmenschen. Der personale Vollzinn erfordert von uns auch die Einübung von bestimmten charakterlichen Grundhaltungen. Er verlangt von uns eine ständige Willensanstrengung, damit wir uns um verschiedene Grundhaltungen wie Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Tapferkeit, Treue, Geduld, Demut, Sanftmut und Friedfertigkeit aneignen. Das ist oft eine recht anstrengende und mühevolle Arbeit an uns selbst. Da müssen wir auch bereit sein zu schwitzen. Da gibt es auch manche Niederlagen und manchen Ärger mit sich selbst. Wer von uns hat sich nicht schon über sich selbst geärgert, wenn er immer wieder die gleichen Fehler begeht? Der eine ärgert sich über seinen Jähzorn, der andere über seine Fresssucht, der dritte über seine ständige Unpünktlichkeit und Unordnung. Aber wenn es uns dann gelingt, die eine oder andere Charakterschwäche zu überwinden, dann sind wir wieder ein Stück mehr Mensch. Dann sind wir auch unserem vollen Menschsein wieder einen großen Schritt näher gekommen. Zum vollen Sinn unseres Menschseins gehört schließlich auch die Verantwortung für unseren Körper. Wir alle wissen, dass wir nur dann wirklich Mensch sein können, wenn wir auf unseren Körper achten und wenn wir ihn auch entsprechend lieben. Der Körper ist nicht nur ein Werkzeug, das wir beliebig einsetzen können. Der Körper ist aber auch nicht ein Packesel, der alle Lasten zu tragen hat und auf den man keine Rücksicht zu nehmen hätte. Wir sollten also gut auf unseren Körper schauen. Das bedeutet, dass wir ihn vernünftig und maßvoll ernähren. Wir sollten uns genügend bewegen und uns auch im höheren Alter eine gewisse körperliche Leistung abverlangen. Zur Beherrschung des Körpers gehört schließlich auch die Beherrschung des Geschlechtstriebs. Durch diese Pflege und Beherrschung bleibt der Körper gesund und leistungsfähig und wird zu einer Quelle der Kraft und der Freude. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch davor hüten, unseren Körper zu vergötzen. Der Körper darf nicht zu einem Götzenbild werden. Und die Schönheit darf nicht in dieser Weise gesehen werden, dass wir uns selbst anbeten und sagen, wie schön bin ich. Wir dürfen feststellen, dass wir schön sind, dass wir hübsch sind, aber bitte machen wir keine Götzenbilder aus uns selbst. Alle Schönheit auf dieser Welt ist nur eine Leihgabe auf Zeit. Wir wollen nun die verschiedenen Möglichkeiten, die die Entfaltung unseres persönlichen Menschseins ermöglichen, noch einmal kurz zusammenfassen. Es braucht dazu das bewusste Leben, die innere Freiheit, die geistige Bildung, die Herzensbildung, die Charakterbildung und schließlich auch die vernünftige Pflege des Körpers. Auf diese Weise kann es uns gelingen, unser persönliches Menschsein immer mehr zu entfalten und damit auch dem vollen Sinn unseres Menschseins immer näher zu kommen. Wir haben vorhin über die Möglichkeiten gesprochen, die zur Entfaltung des persönlichen Menschseins führen können. Nun wollen wir noch ein wenig darüber nachdenken, wie der Mensch sich auch als soziales Wesen entfalten kann. Wenn wir echte Menschen werden wollen, dann müssen wir uns darum bemühen, auch den anderen Menschen mit echter Mitmenschlichkeit zu begegnen. Dazu gehört zunächst einmal die Achtung und das Wohlwollen gegenüber allen Menschen. Es ist oft sehr schwierig, allen Menschen mit Achtung und Güte zu begegnen. Manche Menschen sind oft unsympathisch, andere gehen uns auf die Nerven, die Dritten sind voll Bosheit und Gemeinheit. Und trotzdem verlangt echtes Menschsein immer wieder den Versuch, gegenüber schwierigen Menschen die Grundhaltung der Achtung zu üben. Wir müssen auch bereit sein, die Eigenständigkeit und Andersartigkeit unserer Mitmenschen zu respektieren. Wir haben es heute oft mit Menschen zu tun, die völlig anders leben und denken als wir. Und dennoch sind wir aufgerufen, ihnen freundlich und korrekt zu begegnen. Unsere Nächstenliebe sollte aber auch barmherzig sein und nach erlittenem Unrecht dem anderen verzeihen. Unsere Liebe sollte sogar dem Feind mit Gerechtigkeit und Versöhnlichkeit begegnen. Die Mitmenschlichkeit erfordert auch unsere Bereitschaft, dass wir uns für das Wohl der Gemeinschaft verantwortlich wissen und in solidarischer Zusammenarbeit mit den anderen das Gemeinwohl anstreben. Das gilt für die Arbeitsgemeinschaft im Büro, in der Fabrik, in der Schule. Das gilt aber auch für die Gemeinschaft im Wohnblock, im Sportverein oder in der Pfarrgemeinde. Wir sollten in allen diesen Bereichen stets bereit sein, gewisse Aufgaben zu übernehmen und auch manche Dienste ehrenamtlich zu leisten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben sollten wir uns durch Ehrlichkeit, Uneigennützigkeit und Gerechtigkeit auszeichnen. Das sind hohe Ansprüche, aber ohne sie wird es wohl nicht möglich sein, eine glückliche Gesellschaft aufzubauen. Durch diese echte Mitmenschlichkeit, durch unsere Achtung und unser Wohlwollen, aber auch durch unseren großherzigen Einsatz für die Gemeinschaft wachsen wir wieder ein Stück in unserem Menschsein. Auf diese Weise aber verwirklichen und erreichen wir wieder ein Stück von unserem Lebenssinn. Zu unserem vollen Menschsein gehört dann noch ein dritter Bereich, nämlich unsere Entfaltung im Bereich der Natur und der Kultur. Wir alle wissen, dass wir bei unserer Entfaltung auch ganz entscheidend auf die Natur angewiesen sind. Die Natur schenkt uns verschiedenste Lebensgüter wie Licht, Luft, Wasser und Nahrung. Die Natur erfreut uns durch ihre vielfältige Schönheit von Land und Meer, von Bergen und Seen, Blumen und Tieren, Sonne und Sternen. Diese Entfaltung durch die Natur setzt aber das rechte Verhältnis des Menschen zur Umwelt voraus. Wir müssen daher einen echten Sinn für die Wunder und die Schönheit der Natur haben und bereit sein, ihre wunderbaren Gesetze zu beachten. Wir dürfen die Natur maßvoll in Anspruch nehmen, sollten aber jede Ausbeutung und Zerstörung der Natur vermeiden. Wir wissen, dass die Rohstoffe begrenzt sind und dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch gewisse Rohstoffe brauchen werden. Es muss uns bewusst sein, dass wir nicht das kostbare Wasser, die gute Luft und den fruchtbaren Boden verseuchen dürfen und dass wir auch die Pflanzen und Tiere in der richtigen Weise schützen sollen. Wir werden schließlich auch nicht allzu riskante Formen der Energie verwenden, die durch ihre Strahlung unsere Gesundheit gefährden und vielleicht auch unser Erbgut manipulieren. Nur wenn wir richtig mit der Natur umgehen, können wir die Entfaltung unseres Menschseins auch in der Harmonie mit der Natur finden. Und noch ein letzter Punkt. Für unser volles Menschsein braucht es auch eine entsprechende menschliche Zivilisation und eine entsprechende menschliche Kultur. Bei der Zivilisation geht es um die Strukturen, die die Welt erschließen und das menschliche Leben fördern und erleichtern. Bei der Kultur hingegen geht es um die Kultivierung und Bildung, die das menschliche Leben veredelt. Bei der Zivilisation geht es konkret um Haus und Hof, um Straßen und Plätze, um Geschäfte und Märkte, um Schulden und Krankenhäuser, um Sportplätze und Schwimmbäder, also um Einrichtungen, die dazu beitragen, das menschliche Fördern, zu leben, menschliche Leben zu fördern und zu erleichtern. Bei der Kultur hingegen geht es konkret um die Pflege der Ess- und Trinkkultur, um die Pflege der Kleidungs- und Wohnkultur, um die Kultivierung der Umgangsformen und des Benehmens, um die Kultivierung der Sprache, der Musik, der Literatur und der Kunst. Es geht also um die Kultivierung aller menschlichen Bereiche, um auf diese Weise das Menschsein zu vertiefen und zu veredeln. Jeder von uns ist dazu verpflichtet, seinen Beitrag zum Ausbau der Zivilisation und zum Aufbau der Kultur zu leisten. Jeder von uns soll seine besonderen Gaben dazu verwenden, die Zivilisation und die Kultur in seiner Umwelt zu fördern und zu erhalten. Auf diese Weise kommt es auch im Bereich der Zivilisation und der Kultur zu einem echten und vollen Menschsein und damit auch zu einer Verwirklichung unseres Lebenssinns. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Verwirklichung des personalen, sozialen und kulturellen Menschseins eine gewaltige und sinnvolle Aufgabe darstellt. Unser Streben nach guten persönlichen Eigenschaften, unser Dienst an der Gemeinschaft, unser richtiger Umgang mit der Natur und unser Beitrag zu einer umfassenden Zivilisation und Kultur geben unserem Leben einen tiefen Sinn. Wir wollen uns nun noch der letzten Sinnstufe, nämlich dem Letztsinn, zuwenden. Wir konnten feststellen, dass wir mit der vollen Entfaltung unseres eigenen Menschseins eine sinnvolle Aufgabe haben, die uns ein ganzes Leben lang fordert. Aber wir stellen gleichzeitig auch fest, dass uns die Entfaltung unseres eigenen Menschseins mit der damit verbundenen Entfaltung der Gesellschaft, der Natur, der Zivilisation und der Kultur doch nicht ganz befriedigt. Wir fragen bei der Sinnsuche über uns selbst hinaus und suchen nach einem Sinn, der uns übersteigt. Wir fragen uns nach einer letzten Orientierung, nach einem letzten Halt und nach einem letzten Sinn. Wir suchen nach einem endgültigen und absoluten Sinn. Aber nun stellt sich die entscheidende Frage, gibt es überhaupt einen letzten Sinn? Und wie lässt sich ein solcher letzter Sinn überhaupt finden? Wir wollten unsere Suche nach dem Letztsinn mit einer ganz einfachen Beobachtung beginnen. Wir können täglich beobachten, dass wir als Menschen in eine wunderbare Natur und in ein unendlich großes Universum hineingestellt sind. Wir können dann beobachten, dass unser Menschsein von der großartigen Ordnung der Natur und des Universums getragen wird. Wenn wir zu voll entfalteten Menschen werden wollen, dann müssen wir die Gesetze dieser wunderbaren Natur und des Kosmos bejahen und beachten. Wir können also nur dann den Vollsinn unseres Menschseins finden, wenn wir im Einklang mit der vorgegebenen Ordnung der Natur und des Kosmos leben. Wenn wir nun weiter nach dem letzten Sinn forschen, so stellt sich uns die Frage, woher denn die wunderbare Ordnung der Natur und des Universums kommt, die uns trägt und unserer Entfaltung zugrunde liegt. Dabei können wir sehr bald erkennen, dass die Natur und das Universum ihre Ursache nicht in sich selbst haben, sondern über sich selbst hinausweisen. Die Natur und das Universum weisen so viel Intelligenz, Schönheit und Sinnhaftigkeit auf, dass ganz deutlich wird, dass hinter ihnen eine höhere Intelligenz, ein Design, ein Konzept stehen. Der große deutsche Physiker Max Planck hat einmal gesagt, dass über dem Kosmos eine unendliche Vernunft walten muss, die diesen Kosmos erdacht hat. Der ganze Kosmos weist auf einen Schöpfer hin, der diesen Kosmos erschaffen und bestimmte Gesetze in ihn hineingelegt hat. Hinter dem Kosmos steht ein unendlicher Geist, der den Kosmos, die Natur und den Menschen erdacht und gewollt hat. Hinter dem Kosmos steht Gott, der den ganzen Kosmos, die Welt und den Menschen ins Dasein gerufen hat. Dieser unendlich große, aber auch liebende Gott ist der Urheber der gesamten Ordnung und ist damit auch das oberste Maß des Menschen. Dieser Gott wird damit zum Maßstab für die rechte Entfaltung des Menschen und zum Maßstab für den Sinn des menschlichen Lebens. Auf diese Weise kann der Mensch als geschaffenes Wesen nur in der Einheit mit seinem Schöpfer seine volle Entfaltung und seinen letzten Sinn erfahren. Der endliche Mensch kann deshalb nur in der Einheit und in der Gemeinschaft mit dem unendlichen Gott seinen letzten Sinn finden. Der Mensch strebt deshalb, ob er es weiß oder nicht, bei seiner Suche nach dem letzten Sinn, nach dem absoluten Gott, weil er nur in Gott seine absolute Verwirklichung und Erfüllung finden kann. Nur der absolute Gott ist imstande, die letzte Sehnsucht des Menschen zu erfüllen. Zu Recht schreibt deshalb ein ganz großer Denker, nämlich Augustinus: Du hast uns auf dich hin geschaffen, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der Letztsinn unseres Lebens besteht also darin, dass wir nach der Einheit mit Gott streben. Dieses Streben soll dazu führen, dass wir einmal zu Gott gelangen. Unser Leben ist demnach eine Vorbereitung und Bewährung im Hinblick auf die zukünftige Einheit mit Gott. Da Gott selbst ein geistiges, liebendes und heiliges Wesen ist, setzt die Einheit mit ihm voraus, dass wir Menschen uns darum bemühen, auch ein möglichst geistiges, liebendes und heiliges Wesen zu werden. Nur wenn wir in unserem irdischen Leben gelernt haben, ein geistiges, liebendes und heiliges Wesen zu sein, können wir in der Ewigkeit in Einheit und Gemeinschaft mit Gott leben. Wenn wir zum Abschluss unsere Überlegungen zur Sinnfrage zusammenfassen, können wir folgende Aussagen treffen. Es gibt drei Arten von Sinn: den Teilsinn, den Vollsinn und den Letztsinn. Der Teilsinn ergibt sich durch das Erreichen von Teilzielen, die in verschiedensten Bereichen angestrebt werden können, so etwa im Bereich der Gesundheit, des Sports, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Wissenschaft und der Kunst. Der Vollsinn ergibt sich aus der Entfaltung des menschlichen Wesens. Dazu gehören der personale Vollsinn durch die Bildung des Geistes, des Herzens und des Charakters, der soziale Vollsinn durch die Achtung, Hinwendung und Liebe gegenüber dem Nächsten, sowie der kulturelle Vollsinn durch die Natur, die Zivilisation und die Kultur. Und schließlich der Letztsinn, der sich aus der Einheit des Geschöpfes mit dem Schöpfer, aus der Gemeinschaft des Menschen mit Gott ergibt. Diese Einheit mit dem absolut geistigen, liebenden und heiligen Gott ist das letzte Ziel des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen aus ganzem Herzen ein sinnvolles Leben auf allen drei Sinnstufen. Auf den Stufen des Teilsinns, des Vollsinns und des Letztsinns. Ich grüße Sie für heute sehr herzlich aus Brixen in Südtirol, Ihr Peter Egger.